Heute werden wir uns im 1. Johannesbrief ein bisschen aufhalten, am Anfang Kapitel 2 und dann die ersten Verse Kapitel 3. Weil Zusammenhang in der Bibel wichtig ist, also dieser Vers, diesen Vers 28, den ich vorgelesen habe, wenn der nur alleine steht, dann könnte man tatsächlich drauf kommen, dass das bleibt in ihm etwas ist, das der Mensch zu bringen hat. Das ist die Frage, stimmt das? Also das könnte man so lesen und das heißt ja, bleibt in ihm, das ist Voraussetzung. Und daraus erfolgt die Freimütigkeit, wenn er erscheint, dass wir uns nicht schämen müssen, wenn er wiederkommt, bei seiner Wiederkunft. Jetzt lesen wir mal den Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, vielen Dank fürs Wasser, die bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Also ich kann jetzt gehen. Da steht, ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Wenn man jetzt das Wort wörtlich nimmt, so wie es steht, klappe ich jetzt die Bibel zu. Steht ja hier, oder? Und wir nehmen doch die Bibel ernst, oder? Ja, okay, was mache ich hier? Genau, danke. Wir können gehen, heute wird es ein schöner Tag, laufen wir spazieren. Das heißt, das zum Thema Bibel lese. Sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das heißt, hier ist etwas in uns gelegt, nämlich eine Salbung. Weiter vorne steht, wer die Salbung ist, das ist der Heilige Geist. Das heißt, hier steht etwas, die Salbung, die ihr empfangen habt, die bleibt in euch. Da ist etwas, das ist in uns gelegt worden. Ihr seid mit der Salbung von dem Heiligen, vom Heiligen Geist, die habt ihr empfangen und diese Salbung bleibt in euch. Welche Voraussetzung steht da, dass die Salbung in uns bleibt? Gar keine. Das heißt, die Salbung, die ihr empfangen habt, die bleibt. Da können wir uns auf diese stützen, das bleibt erstmal. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, da geht's drum, ist Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes oder nicht. Das war ein Problem der Juden, das hier aufgegriffen wird. Und hier der Heilige Geist lehrt euch, dass es so ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass der Sohn und der Vater eins sind. Und das war die große Streitfrage der Juden. Ist Jesus der Christus? Ist Jesus der Sohn Gottes? Nein, um das geht's hier. Und hier sagt er, die Salbung lehrt euch das. Das heißt, wer wiedergeboren ist, der anerkennt, dass Jesus der Christus ist. Das ist in der Wiedergeburt beinhaltet. Sonst hat er keine Wiedergeburt, wenn das nicht das Zentrum ist. Das heißt, wenn Jesus nicht der Christus ist, dann ist er nicht wiedergeboren, dann hat er die Salbung nicht. Das schließt sich aus. Also ich kann nicht sagen, ich habe den Heiligen Geist, sage aber gleichzeitig, Jesus ist nicht der Christus, ist nicht der Sohn Gottes. Das schließt sich aus. Also das mal, das steht. Und diese Salbung, der Heilige Geist, lehrt genau das. Das bleibt in euch. Und wenn er euch jetzt das lehrt, dann werdet ihr in ihm bleiben. Das heißt, weil die Salbung in euch ist, werdet ihr bleiben. Nicht ihr müsst bleiben, jetzt strengt euch an zu bleiben. Macht was dafür, sondern ihr werdet das machen. Weil der Heilige Geist in uns ist, werden wir in ihm bleiben, weil er das Ganze wirkt. Ihr müsst es nicht machen, ihr werdet. Und jetzt kommt es, und nun Kinder, bleibt in ihm. Also mir werdet bleiben, und jetzt kommt die Aufforderung, bleibt in ihm. Wie ist das zu verstehen? In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Da geht's drum, dass uns diese Stellung bewusst ist, dass wir uns dessen bewusst machen, dass er in uns ist und dass wir dadurch in ihm bleiben, dass das jetzt zur Auswirkung kommt. Das ist nicht Voraussetzung, sondern das ist jetzt Folge. Das heißt, die Folge aus diesem bleibt in ihm. Aber nicht mehr, das ist Voraussetzung für etwas, sondern das ist die Folge. Wenn uns das bewusst ist, was wir in ihm haben, dass er das Ganze in uns gelegt hat, dann haben wir Freimütigkeit bei seiner Wiederkunft. Warum? Wenn wir uns genau auf das verlassen, dass er in uns bleibt, dass er es wirkt. Das dreht sich genau rum. Das heißt, in ihm zu bleiben, ist sich dessen bewusst zu sein, dass er in uns ist und in uns bleibt. Und damit hat es Auswirkungen auf unser Leben. Ich habe das in einem Satz mal so versucht zusammenzufassen. Unser Verhalten ändert die Liebe Gottes nicht. Doch die Liebe Gottes unser Verhalten. Es dreht sich genau. Und wir sind immer bestrebt, durch unser Verhalten Gott angenehm zu werden. Wir sind bestrebt, durch Gott oder Gott in irgendeiner Form gefällig zu sein, so wie jetzt hier. Ja, bleibt in ihm, dann haben wir Freimütigkeit. Jetzt strengen wir uns an, in ihm zu bleiben. Dann muss Gott ja zufrieden sein. Und daraus folgt, dass wir Freimütigkeit haben. Also liegt es in uns. Und da liegt das Problem. Bedingung und Folge ist ein Riesenproblem in der Christenheit. Viele Menschen leben, damit sie geliebt werden, auch von Gott, anstatt zu leben, weil sie geliebt sind. Okay? Ganz wichtig. Viele Menschen leben auch vor Gott so, dass er uns liebt. Also ich streng mich an, dann liebt mich Gott mehr, und wenn es nicht so ist, wenn ich mich nicht so anstrenge, dann liebt er mich weniger. So lebt viele Menschen. Und Gott dreht es rum und sagt, ihr seid Geliebte. Ihr seid geliebt. Ihr müsst euch nicht anstrengen, ihr seid geliebt, weil bedingungslose Liebe tatsächlich bedingungslos ist. Es hat mich mal jemand gefragt in einem Gespräch, Hubert, wo steht es wortwörtlich in der Bibel, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist? Kennt da jemand einen Vers? Radder. Nein, es steht nicht drin. Es steht sogar noch besser drin als das. Bedingungslose Liebe steht tatsächlich nicht so. Also diesen Ausdruck gibt's in der Bibel nicht. Und weil es ihn nicht gibt, kann es auch nicht sein, oder? Es ist sogar noch besser. In 1. Johannes 4, ich greife ein bisschen vor, aber das ist nicht schlimm, da steht, Gott ist Liebe. Punkt. Was bedeutet es? Wenn Gott Liebe ist und er der Ursprung aller Dinge ist, die kommt, das heißt alles Geschaffenen, war die Liebe vor der Schöpfung da oder kam sie mit der Schöpfung? Und wenn sie vorher schon da war, an welche Bedingung war sie geknüpft? Merkst du was? Bedingungslose Liebe ist in Gott bedingt. Gott liebt unbedingt. Im doppelten Sinne. Er kann nicht anders. Und das mal zu verstehen, an sich ranzulassen, das verändert. Das macht auch das Leben leicht. Und das macht uns Gott so groß. Das heißt, weil die Liebe Gottes da ist, wird sie mein Verhalten verändern. Aber mir denkt immer, unser Verhalten wird die Liebe Gottes zu mir verändern. Wenn ich mich dementsprechend positiv verhalte, dann wird die Liebe Gottes ja mir noch größer, oder dann kann er mich ja mehr lieben. Er kann mich nie mehr lieben, als er liebt. Es geht nicht. Er liebt immer gleich. Die Liebe Gottes kann sich nicht verändern, weil Gott unveränderlich ist. Wenn Gott Liebe ist, dann ist die Liebe unveränderlich. Sonst wäre sie nicht göttlich und sonst wäre Gott nicht Liebe, könnt ihr es nicht sagen. Dann würde Gott sagen, ja, Gott liebt, aber dann wären schon Bedingungen geknüpft. Und Gott liebt, weil er Liebe ist und damit keine Bedingung zu erfüllen ist, damit Gott liebt. Ganz wichtig, das zu verstehen, zu verinnerlichen, weil das tatsächlich Leben verändert. Gottes Liebe in diesem Zusammenhang zu verstehen, er liebt bedingungslos, weil er Liebe ist, das verändert tatsächlich dein Leben. Aber der Versuch, nach Gottes Liebe zu streben und diese zu verändern, für sich größer zu machen, endet letztendlich im Chaos. Das macht kaputt, das macht krank. Und hier sagt uns Gott genau das Gegenteil. Er liebt. Und jetzt lesen wir den Vers 29. Da weiß ich, dass ihr da voll bei mir seid, weil ihr das ja tut. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Also so wie es vorher hieß, bleibt in ihm, so könnte ich jetzt fragen, ja, wie sieht eures Gerechtigkeit tun denn aus? Okay, 6 Sätze oder wie war das? Wie sieht es aus? Ja, was steht hier? Und was steht hier nicht? Aber wie lesen wir es? Das heißt, wir lesen, wer die Gerechtigkeit tut, der wird aus Gott geboren. So lesen wir das gedanklich. Das heißt, diese Gerechtigkeit tun wird zur Voraussetzung. Da steht aber, so erkennt das jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Was ist Gerechtigkeit tun? Bedingung oder Folge? Aus ihm geboren ist er schon und deswegen macht er's. Okay? Und wir drehen das gedanklich rum. Es steht halt zuerst da, ja, die Gerechtigkeit tun, dann wird man aus Gott geboren. Nee, du wirst zuerst aus Gott geboren und dann folgt das gerechte Tun, das gerechte Handeln aus der Beziehung heraus. Aber wir lesen es anders. Und das ist das Problem bei vielen Christen, dass das Wort tut dann bleibt. Also wir müssen jetzt die Gerechtigkeit tun, dann sind wir aus Gott geboren. Bedingung. Nee, das ist eine Folge. Weil wir aus Gott geboren sind, werden wir die Gerechtigkeit tun. Und jetzt kommen die schönen Verse in Kapitel 3 in diesem Zusammenhang. Seht, welch eine Liebe hat uns Gott, der Vater, erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen? Um Kind Gott zu werden, um ein Kind Gottes zu werden, was muss vorher geschehen? Das steht im Vers vorher. Aus ihm geboren sein. Dann bist du Kind Gottes. Das heißt, aus ihm geboren sein, dieses, was er in uns legt, und das sagt jetzt Johannes, schaut, welche Liebe hat er uns erwiesen, dass wir genau das sind. Aus Gott geboren. Das machst du nicht. Das kannst du gar nicht. Was kann ein Kind dafür, dass es geboren wird? Welchen Anteil hat es? 0,0, es wird geboren. Es kann nicht sagen, ja, ich möchte geboren werden. Nö, will ich doch nicht. Ich schaue mir mal erst die Welt an und denke, nee, die Zeit ist schlecht. 100 Jahre später wäre mir lieber. Geht nicht. Das Kind wird geboren. Es macht da nichts dazu. Das ist eine Sache, wo das Kind keinen Einfluss hat, aber das Kind ist das Resultat. Das Resultat der Liebe zweier Menschen im Normalfall. Und so ist bei Gott, er hat uns Liebe erwiesen, dass wir aus Geschöpfen, er hat uns geschaffen am Anfang der Welt, aus Geschöpfen zu Kinder Gottes macht. Am Anfang waren wir keine Kinder Gottes, wir waren Geschöpfe. Geschaffen mit seinen Händen. Und das heißt ja oft, warum musste die Sünde in die Welt kommen? Wäre es nicht besser gewesen, in dem Zustand des Adams zu bleiben? Wäre es besser, Geschöpf zu sein, anstatt Kind Gottes? Es wäre katastrophal, wenn wir in diesem Zustand, in dem paradiesischen Zustand wären. Wir wären immer noch Geschöpfe. Kind Gottes wurden wir durch wen? Durch den Sohn. Das heißt, hier ist etwas komplett Neues in uns gelegt und wir sind aus dem Geschaffensein in ein Gezeugtsein gekommen. Er hat uns in seinem Sohn gezeugt, als Kinder Gottes. Seht, welche Liebe hat er erwiesen. Was war Voraussetzung, dass er das gemacht hat? Was konnten wir dazu tun, dass er diesen Plan hatte? Vor Grundlegung der Welt war schon alles erledigt. Es gab nichts von unserer Seite, die diesen Plan beeinflusst hätte. Es gab nichts. Es war immer sein Ziel, uns zu Kinder Gottes zu machen. Und dazu hat er in uns die Fähigkeit gelegt, Fehler zu machen oder dass Fehler passieren. Und das ist etwas, das für mich so wichtig geworden ist. Gott liebt mich nicht trotz meiner Fehler, sondern mit meinen Fehlern. Das ist für mich so genial befreiend. Wenn er mich trotz meiner Fehler lieben würde, dann wäre seine Liebe bedingt. Und vor allem, dann hätte er mich fehlerlos geschaffen, damit er mich komplett lieben kann. Wenn er mich trotz meiner Fehler lieben würde. Aber er liebt mich mit meinen Fehlern. Er weiß drum. Und damit brauche ich mich mit meinen Fehlern nie mehr vor ihm verstecken, weil er mich liebt. Seht, welche Liebe hat er erwiesen. Wir sind Kinder Gottes. Darum erkennt uns die Welt nicht. Das versteht die Welt nicht. Verstehe mir's kaum, was sich da wirklich abspielt in dem Geistige. Ich denke, da kratze ich nur an der Oberfläche von dem, was da wirklich dahinter steckt, wie tief das geht. Weil sie ihn nicht erkannt hat. Das heißt, wenn ich Gott in der Liebe nicht erkenne, dann werde ich das, was ich gerade gesagt habe, nicht verstehen. Weil ich immer davon ausgehe, dass ich was tun muss, um die Gnade Gottes zu wirken. Um vor ihm angenehm zu sein. Um vor ihm besser dazustehen. Es ist im Menschen gelegt, das so zu denken, zu sehen. Und so lesen wir dann auch, wenn man solche Texte leset, mit diesem Verständnis. Das heißt, das Verständnis, ich muss was tun, übersetzt mir die Texte, wie ich sie dann verstehe. Ich lese nicht, was steht, ich lese, wie ich's denke, dass es da steht. Und hier darf man sich verändern, hier darf ich neue Sichtweise gewinnen. Es ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Weg, das ist eine Entwicklung. Also da ist etwas und das entwickelt sich. Und so dürfen wir auch uns daran freuen, dass das Wort Gottes, wenn wir es auch 50 Mal schon gelesen haben, doch immer wieder was anderes sagt und immer wieder zu anderen Ergebnissen kommt. Das bleibt nicht stehen, ich habe es einmal gelesen, jetzt verstehe ich es, Zuklappe erledigt. Und jetzt wird's noch besser. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Also nicht nur, dass wir so heißen sollen, sondern unser Zustand ist Kind Gottes. Das ist erledigt, ein für alle Mal, das sind wir jetzt. Wir sind Kinder Gottes. Es ist allerdings noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das heißt, wir wissen, wir sind's, aber es wartet noch etwas auf uns, Advent, bis er wiederkommt und uns umverwandelt in das, was er ist. Ja. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Und das ist Hammer. Wir werden gleichgestaltet sein wie Jesus, wie er. Was war er bereit aufzugeben, aufzuerstehen, und wir werden ihm gleichgestaltet sein. Will noch jemand ins Paradies zurück und wie Adam und Eva zwar sündlos zu leben, oder wartet er nicht lieber auf das, dem gleichgestaltet zu sein? Jesus gleichgestaltet zu sein, das wartet uns. Wir wissen nicht, wie es aussieht, aber wir wissen, dass es so sein wird. Welche Hoffnung da dahinter steht, welches Vorrecht, welche Liebe, dass Gott sich nicht von uns distanziert und sagt, ja, ich bin Gott und ihr seid die Geschöpfe, sondern er zieht uns sozusagen zu sich in eine Ebene. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Dass wir in ihm sind, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist etwas, das ist theoretisch irgendwo so abstrakt, aber vorstellbar wirklich, was es in der Tiefe heißt, ihm gleichgestaltet zu sein, entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es sein wird, ich freue mich drauf. Und wir werden sehen, wie er ist, ja. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Hier haben wir die Hoffnung auf etwas so Wunderbares, dass die Reinigung kein Problem ist. Weil die Hoffnung davor steht, das Wissen, wir sind Kinder Gottes, und jetzt kommt etwas in uns hoch, das uns verändert, das uns ihm nahe bringt, dass man sagt, ja genau, das will ich sehen. Auf das bin ich ausgerichtet, das wird das Ziel meines Lebens. Aber nicht mehr, damit ich's habe, sondern weil ich's habe. Gott hat uns nicht geschaffen, damit er uns lieben kann. Er hat uns geschaffen, weil er liebt. Nicht damit er lieben kann, weil er liebt, hat er uns geschaffen und hat es alles vorbereitet. Hat es alles in seinem Plan drin, was wir hier sehen. Und jetzt, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Aber reinige, wie sieht es jetzt aus? Wenn ich das aus einer gewissen Bewegung, die es auch in christlichen Kreisen gibt, der Heiligungsbewegung sehe, sündlos. Reinige so lange, bis man sündloses Leben habe. Ist das hier gemeint? Was ist gemeint? Der reinigt sich. Ja, wie reinigen wir uns denn? Was reinigt uns? Das Wort Gottes? Das Blut reinigt uns. Das heißt, wir leben in dieser Haltung auf die Hoffnung des Christus hin, dass die in uns wirksam ist. Wir reinigen uns davon, uns selber gerecht machen zu wollen, selber noch was vor Gott bringen zu wollen, weil wir eine Hoffnung haben, die in wem begründet ist? Allein in ihm. Und wir reinigen uns von dem, dass wir selber machen wollen. Dass wir selber versuchen, noch irgendwas zu diesem fantastischen Plan hinzuzufügen. Und wir denken, reinigen, wir müssten jetzt sündloser leben. Dann werden wir rein. Dann kommen wir nachher gleich drauf, was das heißt, reinigen. Aber das heißt, ich bin genau auf dieses ausgerichtet, nämlich auf Gott, der alles für mich getan hat, der in mir bleibt. Und deswegen suche ich die Nähe zu Gott, weil er da ist. Und nicht damit er da ist. Weil er da ist, suche ich sie. Nicht um etwas zu erreichen, sondern weil ich es schon habe, wird es in mir jetzt aktiv, wird es immer präsenter. Der reinigt sich. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Also ich sage mal so, nur ganz kurz einen Einschub. Das ist für uns, also für meine Familie, wenn da steht, tut, das ist für uns tödlich. Wir tun nicht, wir machen. Also ich würde, wenn mir das schreiben würdet, jeder, der die Sünde macht, weil tun, also wir tun nichts, wir machen. Weil viele sagen, ja, ich tue Straßenfege. Also so das habe ich meine Kinder gleich abgewöhnt. So reden wir nicht. Wir fegen die Straße, aber wir tun nicht Straßenfegen. Wenn man dann tut liest, dann ist das erstmal brennt uns in die Augen. Also jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Der Vers ist gar nicht so leicht. Erstens mal geht's drum, wer die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Was ist Gesetzlosigkeit? Zielverfehlung, okay. Also, wir machen's nicht, deswegen geht uns der Vers nichts an. Jeder, der die Sünde tut, was ist die Sünde schlechthin? Ganz genau. Von Gott fern zu sein, losgelöst von Gott zu sein, das ist die Sünde. Und was folgt daraus? Eine Unabhängigkeit, was folgt daraus? Genau, wer die Sünde tut, wer losgelöst von Gott lebt, was ist automatisch die Folge? Ganz genau. Der tut die Gesetzlosigkeit. Das ist die Folge. Wer ohne Gott lebt, das ist die Sünde, die Ursünde, sich von Gott lossage. Wer so lebt, nämlich ohne Gott, ohne diese Verbindung zu Gott, der macht automatisch die Gesetzlosigkeit. Das ist Folge. Der braucht sich nicht anstrengen. Das folgt. Überhaupt kein Problem. Und das ist die Gesetzlosigkeit, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das heißt, wenn du in dieser Sünde lebst, ist das automatisch die Gesetzlosigkeit als die Folge, die daraus entsteht. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Jeremia, 2 Vers 13. Ich habe den schon mal zitiert. Denn mein Volk, da geht es um den Abfall Israels, die sich von Gott abwendet, andere Götter nachläuft. Und jetzt sagt er, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Das ist die eigentliche Sünde. Und alles, was jetzt an Taten folgt, ist die Gesetzlosigkeit aus dem Verhältnis, aus dem ich ausgetreten bin, nämlich aus dem Verhältnis zu Gott. Alles, was dann folgt, ist die Gesetzlosigkeit. Da braucht er sich nicht mehr anstrengen. Er hat die Quelle verlassen. Das, was wir gesehen haben, die Quelle, die Gott für uns ist, die Liebe, die er uns zeigt. Wir verlassen ihn. Wir bleiben in dem Sinn nicht in diesem Verständnis, in diesem Bewusstsein. Dann passiert es automatisch. Das sind Folgen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich löcherige Zisterne gegraben, die kein Wasser haltet. Das ist die eigentliche Sünde. Und das mal im Hintergrund zu behalten. Die Sünde, die eigentliche Sünde ist, ich schaff's ohne Gott. Ich lebe ohne Gott. Das ist die Sünde. Und alle Sünden, die jetzt getan werden, im Sinne von aktiv gemacht werden, ist die Folge aus diesem Nichtverhältnis zu Gott. Das ist nur Folge. Das ist keine Bedingung, das ist Folge. Und wenn man das versteht, dann weiß man, was hilft mir wirklich, was reinigt mich wirklich, meine Anstrengung, so, und jetzt nach jeder Sünde, nach jedem Fall, ich streng mich an, nächstes Mal wird's nicht mehr, und ich bin jetzt dabei, ja, und dann kann Gott mit mir zufrieden sein. Es wird ja dann auch öfters gesagt, ja, das rein ist, du hast keine Sünde mehr, du lebst wirklich sündfrei. Geht nicht um das. Wir wissen, wo unsere Quelle ist. Wir wissen, zu wem wir gehen. Wir wissen, woraus wir und für wen wir leben. Wer unser Leben bestimmt, all das ist uns klar. Und das reinigt, wenn wir genau dorthin gehen. Das ist unsere Quelle. Gott ist unsere Quelle. Und wenn wir uns von der Quelle wegbewegen und etwas anderes zu unserer Quelle machen, dann ist das die Sünde, aus der alle Sünden folgen. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Und jetzt wird's klar. Wenn ich Sünde mit Handlung übersetze, kriege ich hier das Problem. Weil wir sündigen. Also ich möchte wissen, wer nicht sündigt. Wenn ich es einen Tag müsste dadurch schaffen, oder? Halber Tag. Ich muss die Gemeinde verlassen, da sitzen lauter Sünder, was ist da los? Dann wird's klar, er ist um unsere Sünden willen gestorben, aber was hat er gemacht bei der Wiedergeburt? In ihm ist keine Sünde, wo hat er uns hineinversetzt? In sich. Das heißt, wir sind wieder an diese Quelle angeschlossen und damit sind wir in diesem Zustand, dass wir in ihm sind und in seiner Quelle lebt, aus seiner Quelle heraus lebt. Aber nicht, dass wir nicht sündigen, sondern dass das Grundproblem gelöst ist. Und in ihm ist keine Sünde und wir sind in ihm. Das heißt, diese Ursünde, das eigentliche Losgelöstsein von Gott ist erledigt. Und er ist gestorben für unsere Sünden, die daraus folgen. Aber er hat diesen Zustand wiederhergestellt, indem er uns zu Kinder Gottes gemacht hat. Ganz wichtig zu verstehen. Und hieraus kommt jetzt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Jetzt wird es klar. Der Vers war für mich früher, okay, jetzt habe ich das vorne gelesen, Kinder, bleibt in ihm. Ich bleibe in ihm. Und was ist das Zeichen, dass ich in ihm bleibe? Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das nehmen wir mal wörtlich. Das müsste doch eigentlich jeden aus der Bahn werfen. Oder wir sind absolute Heuchler, indem wir sagen, solange ich in ihm bin, sündige ich nicht. Da kommen immer so ganz tolle Aussagen, ja, wie bleibst du in ihm? Das wird ja nicht gesagt, aber wenn du in ihm bleibst, dann sündigst du nicht. Stimmt das? Sind wir, wenn wir sündigen, außerhalb von ihm? Also so ein Switchen. Was ja auch ist, ja, bist du am Ende dabei? Wenn du in dem Moment gerade sündigst, gibt's ja so Lehrer, wenn du in dem Moment gerade sündigst und daher kommt, hast Pech gehabt, weil du bist ja dann nicht in ihm. Weil wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Man kann mit diesen Verse so viel kaputt machen. Es ist unvorstellbar, was hier kaputt gemacht wird in der Christenheit, weil hier ein Druck ausgeübt wird. Und wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Jetzt wird's noch besser. Das heißt, die Sünde beweist mir, wenn du sündigst, dass du ihn gar nicht kennst. Pech. Ich würde sagen, da könnten wir alle gehen, oder? Wenn es von der Sache her geht, von dem, was wir tun. Hier geht's drum, wenn wir sündigen. Das heißt, wenn wir uns von Gott lösen, wenn wir aus ihm herausgehen, wenn wir ihn verlassen, das ist die eigentliche Sünde, dann haben wir ihn nicht gesehen, nicht erkannt, weil du verlässt ihn nicht, wenn du ihn so erkannt hast. Du verlässt Gott, wenn er dir ein Druckgott ist, der was von dir will, der dich unterdrückt, der sagt, du musst machen, dann erst und ich will was von dir. Dann, so ein Gott verlässt man. Aber wenn man Gott erkannt hat, wie er in seiner Liebe ist, wie er uns als Kinder Gottes geschaffen hat, erzeugt hat, wie er alles in uns gelegt hat, dann gehst du nicht. Aber das heißt nicht, dass du nicht sündigst, aber du gehst nicht. Um das geht's hier. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, der geht nicht zurück. Das kann nicht sein. Aber nicht, dass es nicht passiert, dass man sündigt als Tat, aber nicht weggeht von ihm, die Quelle verlässt Um das geht's hier. Und wenn du die Quelle verlässt, dann hast du ihn wirklich nicht gesehen und nicht erkannt. Also wenn du diese Quelle verlässt, dann hast du es nicht verstanden. Aber das ist nicht schlimm. Du kannst dich neu orientieren. Du hast die Möglichkeit, ihn neu zu sehen, etwas Neues in dir wirken zu lassen. Das bewegt mich so innerlich, weil diese Verse für mich früher so einen Druck ausübten. Und weil ich mich immer drum rumwinden musste, weil ich es immer von Tun her verstanden habe. Immer von dem, das ist der Beweis, dass ich in ihm bin, wenn ich nicht sündige. Und jetzt habe ich mich natürlich angestrengt, genau das nicht zu machen, was ich dann aber gemacht habe. Also war das immer so ein Hin- und Hergerisses sein. Und heute verstehe ich, um das geht's nicht. Das ist nicht Bedingung, das ist Folge. Und was hier gemeint ist, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen. Das heißt, wer die Quelle verlässt, so wie die Israel, der hat ihn nicht gesehen, nicht erkannt. Ja, warum hat denn Israel nach andere Götter gesucht? Weil sie ihn nicht erkannt und verstanden haben. Deswegen haben sie gesagt, da muss es doch was Besseres geben. Sonst gehst du nicht. Also du gehst nicht vom Besseren zum Schlechteren. Das macht kein Mensch. Aber weil du ihn nicht erkannt hast, wie er ist, deswegen hast du noch was anderem gesucht. Weil du ihn missverstanden hast. Ja, der hat ein Gesetz, der will was von uns und bei den anderen geht's lustig zu, die sind dann im Tempel und machen das und jenes. Also man hat Gott nicht verstanden und dann sucht man was anderes. Aber wenn du Gott in seiner Liebe verstehst, wo sollst du noch hin? Wo gibt's was Vergleichbares? Wo gibt's etwas, wo Gott alles tut? Und du nichts tun musst. Und was muss man in jeder Religion? Irgendetwas, damit man Gott besänftigt. Und er sagt, nein, ich bin besänftigt. Du brauchst nichts mehr tun. Es ist alles erledigt. Es ist vollbracht. Ich habe das alles gemacht für euch. Ihr seid meine Kinder, weil ich euch gezeugt habe in meinem Sohn, der alles vollbracht hat. Ihr dürft zur Ruhe kommen. Ihr müsst mir nichts bringen. Das Beispiel mit der Quelle, mich die Quelle habt ihr verlassen. Jetzt haben wir in Alpirsbach eine Quelle, die Krähenbadquelle, die ist leider zu, da haben wir unser Wasser geholt. Ich habe noch nie das Wasser zurückgeschüttet in die Quelle. Es wäre mir im Traum nicht eingefallen zu denken, oh, jetzt nehme ich der Quelle Wasser, jetzt wird's aber Zeit, dass ich immer wieder was zurückschütze, sonst geht die irgendwann ja leer. Kommt kein Mensch drauf, oder? Wer hat es schon mal gemacht? Noch niemand. Aber bei Gott, was machen wir? Er nennt sich die Quelle und was machen wir? Wir müssen Gott was bringen. Oh ja, sonst kann er nicht. Also sonst geht ihm irgendwas aus, wenn wir ihm nichts bringen. Nee, er ist Quelle, er will geben. Er ist der gebende Gott. Wenn er sagt, er ist der Ursprung aller Dinge. Ja, wenn er der Ursprung ist, dann kann er keinen Ursprung haben. Dann braucht er keine Zufuhr, damit er Ursprung sein kann. Jetzt wird's ein bisschen philosophisch. Ein Ursprung kann kein Ursprung haben. Es muss aus ihm kommen und wenn es aus ihm kommt alles, was braucht er dann von uns? Er hat ja alles, es kommt ja alles aus ihm, er ist der Ursprung und weil alles aus ihm kommt, kann er nur geben. Es geht nicht anders. Sonst wäre es nicht Ursprung, sonst würde er ja was brauchen, damit er weitergeben kann, dann wäre es nur Kanal. Durchfluss, aber er ist der Ursprung, dort geht alles los und dort geht alles zurück. Und wir sind in dieser Position als Kinder Gottes, dass wir sein werden wie er. Unvorstellbar. Wir werden seine Gestalt annehmen. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Das zum Abschluss. Wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt, als das Evangelium, das Gott es vollbracht hat, lasst euch von niemand verführen. Lasst euch nicht in eine Heiligungsbewegung bringen, in der ihr ein heiliges Leben als Voraussetzung bringen müsst, damit Gott euch liebt. Das wäre furchtbar. Was wäre das für ein Gott, der an uns Bedingungen stellt, dass er uns lieben kann? Wie soll... Wie bitte? Das wäre eine lustige Quelle. Genau, das wäre die löcherige Quelle, da müssen wir immer was reinschütten oder von unten zukleben, zugleistern. Genau das, ein Verständnis und das wird dein Leben verändern. Dann wird die Folge aus diesem Verständnis der Liebe Gottes dein Leben verändern, aber du wirst durch dein Verhalten Gottes Liebe nie ändern können. Wann liebt Gott den Menschen mehr? Eine Hausfrau, die gerade für ihre Kinder sorgt, den Mann versorgt, funktioniert oder eine Frau, die im Moment im Ehebruch lebt? Wen liebt Gott mehr? Wir denken natürlich, ja klar, die anständige Hausfrau, ist ja logisch, und die Ehebrecherin, ja, Gott liebt immer gleich. Und das ist etwas, das ist für uns so schwer vorstellbar, dass Gott immer gleich liebt, weil wir ja verhaltensabhängig lieben. Wenn sich jemand gut zu uns verhält, fällt es uns leichter. Wenn da jemand ein bisschen Theater macht, dann fällt es uns viel schwerer. Wir lieben verhaltensabhängig, Gott liebt immer gleich. Das ist die Liebe Gottes und das ist etwas, das uns wirklich zur Ruhe bringt. Wenn man das versteht, dann heißt es, ja, geht in diese Ruhe ein. Es ist alles getan, es ist alles gemacht und das ist das einzige Mal, wo die Bibel uns warnt, dass man uns dort davor fürchten soll. So fürchtet euch davor, nicht in diese Ruhe einzugehen. Vor dem soll man uns fürchten, dass man dieser Ruhe vorbeilaufen. Es ist das einzige Mal, wo die Bibel sagt, fürchte dich. Sie sagt, glaube 365 Mal, fürchte dich nicht. Also so für jeden Tag, fürchte dich nicht. Und am 366. am Schaltjahr sagt sie, fürchte dich. Fürchte dich nicht, in diese Ruhe einzugehen. Und wenn man das versteht, dann wird man immer ruhiger. Man wird immer gelassener, ne? Und wenn wir dann später den Johannesbrief noch weiter studieren, dann werden wir sehen, welche Folge hat es auch auf unser Verständnis zu Gottes Gebote. Gut, ich möchte noch zum Schluss beten.